Servus meine lieben Freunde, heute geht es um die Thematik der Arbeitsmotivation. Wie funktioniert Motivation? Welche Theorien werden in der Wissenschaft diskutiert? Welche Modelle gibt es? Und vor allem, wie können wir die Modelle und die Theorie in die Praxis übertragen? Ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle, ich behandle die Thematik heute aus Sicht der Psychologie. Hintergrund ist, dass ich derzeit meinen Master in Psychologie mit Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie mache und dort ein paar Modelle, Theorien kennengelernt habe, die ich in meiner Rolle als Führungskraft gleich in die Praxis übertrage, anwende und natürlich auch Wirksamkeit prüfe. Man könnte sagen, das ist das, womit ich mich tagtäglich beschäftige. Bei dem Thema werden wir natürlich nicht in die komplette Tiefe gehen können, aber wie ich hoffe, einen guten und für euch nützlichen Überblick geben können, damit ihr direkt nach dieser Folge schon was in die Praxis mitnehmen könnt. Für diejenigen aber, die wissenshungrig sind und sich einarbeiten wollen, habe ich Quellen in die Shownotes gepackt, Literatur in die Shownotes gepackt und dann könnt ihr euch diese Quellen gerne autodidaktisch zu Gemüte führen. Für die Konsumenten unter euch möchte ich gerne einen Online-Kurs ankündigen, den wir derzeit planen. Und zwar zum Thema Arbeits- und Organisationspsychologie. Darunter fällt natürlich die Arbeitsmotivation. Und in diesem Kurs behandeln wir alle Theorien und Modelle im Detail mit zusätzlichen Demos, die wir abdrehen werden. Besonderen Demos aus drei verschiedenen Perspektiven aufgenommen, damit man alles sehen kann, welche Auswirkungen Interventionen haben und vor allem auch mit Einblendungen, dass man sofort zuordnen kann, was wird dann da gerade gemacht und in welcher Phase befindet man sich. Also so ein ganzheitliches Paket ist unsere Bestrebung. Wenn euch das interessiert, schaut da gerne mal in die Beschreibung rein, in die Shownotes. Da ist eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns kontaktieren und euch kostenlos vorregistrieren. Oder falls ihr Fälle habt, dann könnt ihr uns diese einsenden. Wir werden sie anonymisiert unter bestimmten Themen eingliedern und behandeln. Und diejenigen, die das tun, die Fälle einreichen, die bekommen den Kurs dann auch kostenlos zur Verfügung gestellt. Aber alle Informationen in den Shownotes. Schaut es euch an, wenn es euch interessiert. Wir wollen uns heute erstmal mit der Arbeitsmotivation beschäftigen. Was ist Motivation? Fangen wir erstmal damit an. Der Begriff Motivation kommt, wer hätte das gedacht, aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt bewegen. Also es hat irgendwie was mit Bewegung zu tun, von A nach B zu kommen. Im psychologischen Kontext bezieht sich Motivation auf die Gründe oder Antriebe, die Verhalten von Menschen steuern. Es ist ein psychologischer Prozess, der ein Individuum dazu veranlasst, bestimmte Handlungen auszuführen und Ziele zu verfolgen. Also da sehen wir einen Aspekt der Bewegung, der gedanklichen, der emotionalen, der psychologischen Bewegung ist da vorhanden, auf ein Ziel hin. Aber diese grobe Definition, wie ich sie gerade genannt habe, ist ja jetzt nicht besonders hilfreich. Deswegen lass uns gerne mal ins Detail gehen und vor allem schauen, was die Begriffe Motiv, Anreiz, Motivation, Motivierung, also jemanden in die Motivation bringen, sowie Bedürfnisse überhaupt bedeuten, wo sie eine Rolle spielen und wie man sie vor allem auch unterscheiden kann. Schauen wir uns dafür an, welche Funktion Motivation hat. Heckhausen, Nördinger, Blicke, Schaper, das sind zwei verschiedene Quellen, die ihr in den Shownotes findet. Die sagen, dass Motivation erklärt, warum Menschen sich auf bestimmte Art und Weise verhalten, warum sie bestimmte Entscheidungen treffen und warum sie Ausdauer zeigen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Hier wird schon deutlich, dass Motivation irgendwie etwas mit Kernmerkmalen menschlichen Handelns zu tun hat. Denn hier geht es um A, Richtung, also welche Ziele verfolgt werden, B, die Intensität, also wie hart an etwas gearbeitet wird und C, die Ausdauer, wie lange trotz Hindernisse und Herausforderungen weitergearbeitet wird. Und diese Unterscheidung ist nicht nur für die Wissenschaft wichtig und für die Theorien, die darauf aufbauen, sondern auch schon jetzt für uns in der Praxis. Weil diese verschiedenen Ebenen, so nenne ich sie mal, ermöglichen uns eine viel feinere Interventionsmöglichkeit. Das heißt, wir können an der Stellschraube der Intensität ansetzen. Wir können mal gucken, ist es vielleicht die Arbeit, die harte Arbeit, die Arbeitsethik vielleicht, die gerade anders ist oder sich verändert hat? Oder ist es die Ausdauer? Kann es sein, dass wir selber vielleicht auch viel zu schnell die Flinte ins Korn werfen oder eben auch die Teammitglieder oder unser Klient, Klientin? Das können wir auf verschiedenen Ebenen machen und damit auch die Situation greifbarer machen, nicht nur für uns, sondern auch für den Klienten. mehr Handlungsmöglichkeiten eröffnen und dadurch vielleicht auch mehr Selbstwirksamkeit fördern im Endeffekt. Also falls sich mal irgendjemand mal gefragt hat, oh, womit fange ich jetzt mal an? In diesem Kontext, in diesem speziellen Kontext zugegeben, wären das Ansatzpunkte. Es gibt einen persönlich vielleicht auch Sicherheit. Aber gut, ich schweife ab. Ich komme immer wieder zurück. Wichtig bei diesen Merkmalen ist, wie so häufig in der Psychologie, also auch der Soziologie, aber in der systemischen Welt, in der systemischen Arbeit sowieso, der Einfluss von Wechselwirkungen und zwar konkret zwischen der Person und der Situation. So kann jetzt ein Mitarbeiter sowohl durch innere Bedürfnisse, wie beispielsweise den Wunsch, sein Potenzial zu entfalten oder eben auch dem Bedürfnis, sich Arbeitsplatzsicherheit zu schaffen, was sehr häufig auch da ist, das ist ein großes Thema in der Arbeits- und Organisationspsychologie, oder eben durch externe Faktoren wie Boni, Prämien, Zahlungen jeglicher Art motiviert werden oder bewegt werden, Handlungen und Verhalten zu zeigen. Vor allem das Letztere hat eine ganz interessante Begrifflichkeit oder Beschreibung, die in der Personalpsychologie zu finden ist von Schuler und Cunning, das sind so Rockstars in dieser Szene. Und zwar, es handelt sich dabei um eine gedankliche Vorwegnahme von Zielzuständen. Was heißt das? Das bedeutet, nehmen wir mal ein Beispiel, wir sind auf einer Straße unterwegs und sehen eine Person, die wir attraktiv finden. Und plötzlich ertappen wir uns, wie wir uns langsam ausmalen, wie schön es doch wäre, mit dieser Person in einer Beziehung zu sein und vor allem die Dates und die Zeit, die man miteinander verbringt. Oh, ist das toll. Hier nehmen wir etwas, was gar nicht da ist im Hier und Jetzt, sondern ein Ziel, das man gerne hätte, gedanklich in das Hier und Jetzt. Wir nehmen es vorweg, aber es ist nicht da. Tatsächlich ist es nicht da, es ist nur gedanklich da. Und diese Diskrepanz kann dazu beitragen, dass wir uns entscheiden, auf Sozialakquise zu gehen und die Person anzusprechen. Oder vielleicht auch nicht. Die Frage, die wir uns jetzt hier stellen können, ist, warum? Warum nicht? Also warum macht es die eine Person, aber die andere nicht? Und hier kommt der Begriff des Motivs ins Spiel. Ein Motiv ist in der Welt der Psychologie eine sogenannte Wertedisposition, die für jeden Menschen charakteristisch ist. Menschen unterscheiden sich also dadurch, wie sie auf bestimmte Merkmale der Situation, man könnte auch sagen Anreize, reagieren und welche Ziele und Ergebnisse sie bevorzugen oder eben vermeiden. Übersetzt bedeutet das, auf unser kleines Beispiel hier, dass man je nachdem, welche Wertedisposition man hat, welches Motiv man hat, auf den Anreiz, die Person, die plötzlich erschienen ist, reagiert und welche Ziele man verfolgen will. Ob man mit der Person zusammen sein will und dann jetzt in den persönlichen Pitch geht oder eben die Straßenseite wechselt oder was weiß ich. Ne? In der Psychologie, und vielleicht habt ihr das auch schon gehört, gibt es 3 Grundmotive, die unterschieden werden können, unter welche verschiedene Bedürfnisse und Ziele subsumiert werden können. Das ist zum einen das Anschlussmotiv, also das Motiv, sich zugehörig zu fühlen. Das Machtmotiv, ich glaube, dazu muss ich nicht so viel sagen, außer dass Machtmotiv auch nochmal weiter unterschieden wird, ob man Macht ausübt, um eben seine Interessen mehr in den Vordergrund zu stellen oder eben die Interessen anderer. Also viele Politiker, sag mal jetzt so Obama, nutzen ja Macht oder wollen ja Macht haben, unterstelle ich denen jetzt gerade mal, um eben Einfluss zu haben, um Dinge zu verändern für andere, damit sie es besser haben. Und es gibt dann noch das dritte, das Leistungsmotiv. Und zum Letzteren möchte ich gerne noch ein Beispiel anbieten, jetzt aus der Wirtschaftswelt, damit man sich die ganze Thematik noch besser vorstellen kann. Nehmen wir mal an, wir haben 2 Softwareentwickler, einmal die Lisa und einmal Mark. Beide arbeiten in derselben Firma an ähnlichen Projekten. Lisa hat eine hohe Wertedisposition für Leistung, also das Leistungsmotiv ist bei ihr da, sage ich jetzt mal so. Und sie strebt nach Exzellenz. Sie sieht jede Aufgabe als eine Möglichkeit, um sich selber zu verbessern und genießt irgendwie auch Herausforderungen. Sie mag es, komplexe Probleme zu lösen und sie ist immer auf der Suche nach solchen Gelegenheiten, weil sie daraus einen Nutzen hat. Sie kann mehr Wissen generieren, sie kann ihre Fertigkeiten erweitern, verbessern und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir Mark. Der hat eine etwas niedrigere Wertedisposition in Bezug auf die Leistung, also eine geringere ein geringeres Leistungsmotiv, wenn man das so formulieren möchte. Er genießt zwar seine Arbeit und er macht sie auch gut, aber ist jetzt nicht so stark motiviert wie die Lisa, sich ständig zu verbessern oder zusätzlich Verantwortung zu übernehmen und nochmal die Extrameile zu gehen. Mark zieht es eher vor, eine gesunde Work-Life-Balance zu haben und auch vor allem aufrechtzuerhalten und legt da Wert auf Aspekte im Leben wie Freizeit und Familie. Also jetzt der Fußballclub, den er gerne noch besuchen möchte und deswegen lieber pünktlich Feierabend machen möchte oder Zeit mit der Familie am Wochenende zu verbringen. Das ist jetzt die Ausgangssituation. Mal angenommen, es kommt ein neues Projekt für beide. In dieser Situation würde Lisa wahrscheinlich mehr Zeit und Energie in das Projekt investieren, um, ich sag mal, für sie hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Und sie könnte auch die Initiative ergreifen, um neue Softwares, Technologien zu lernen, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen und so weiter und so fort. Mark hingegen würde seine Arbeit in diesem Projekt erledigen und einen guten Job machen, aber vielleicht nicht das zusätzliche Maß an Engagement zeigen, das eben Lisa zeigt. Wir sehen hier also, je nach Motiv kann eine Situation dazu auffordern, bestimmte Handlungen zu zeigen und andere eben zu unterlassen. Motivation ist das Zusammenwirken von Motiven und Merkmalen von Situationen, den Anreizen. Wichtig dabei ist, dieser Anreiz ist nicht von Grund auf ein Anreiz. Es ist erstmal nur eine Sache. Hier kommt dieser schöne autopoetische Faktor hinzu, der Wahrnehmung, der eigenen Wahrnehmung und Bewertung. Wenn eine Person einen Anreiz nicht als Anreiz sieht, dann ist es für diese Person kein Anreiz, obwohl es vielleicht für eine andere Person ein Anreiz ist. Hier sehen wir wieder eine Möglichkeit der Intervention unsererseits. Können wir eventuell in manchen, ich sag mal, schwierigen Situationen für unsere Klienten und Klientinnen, in der wenig Handlungsoption gesehen wird, in der vielleicht eine geringe Lust, etwas zu verändern, am Start ist, können wir vielleicht durch geschickte Reframing-Angebote, durch Fragen mal schauen, wie könnte man eine Situation bewerten, umbewerten, damit sie als Anreiz dient, weil man vielleicht so schnell aus der Situation nicht rauskommt und das Beste daraus machen muss. Das ist ein wichtiger Faktor, die Wahrnehmung und vor allem auch die Bewertung. Was haben wir jetzt besprochen? Was haben wir jetzt in der Hand? Was haben wir verstanden? Wir haben verstanden, dass es eine gewisse Motivlage gibt bei Menschen, aus der Sicht der Psychologen zumindest. Und diese Motive werden durch Anreize aus der Umgebung irgendwie getriggert. Diese Anreize müssen aber auch als solche wahrgenommen werden und bewertet werden. Durch diesen Trigger entsteht Motivation. Und wir sehen, diese Anreize, die da jetzt die Schwelle zwischen Motiv und Motivation, also der Bevollmächtigung, der, ich sag mal, Motivierung darstellen, ist ein Aspekt, den man zumindest von den Rahmenbedingungen her ermöglichen kann, den eine Führungskraft für das Team auch ermöglichen kann. Dazu aber gleich nochmal mehr. Motivation möchte ich noch ergänzen, wisst ihr alle schon, aber einfach nur, damit wir es hier vollständig haben, kann sowohl intrinsisch als auch extrinsisch sein. Hatten wir kurz mit den inneren Bedürfnissen und äußeren Bedürfnissen. Also bin ich von mir aus motiviert, eine Handlung zu tun, einfach nur aus dem Wunsch heraus, diese Handlung zu tun, weil ich daraus schon was ziehe? Oder brauche ich einen externen Faktor, damit ich Lust habe, eine Handlung durchzuführen? Einen kleinen Aspekt möchte ich hier noch einbringen bei der Thematik von intrinsisch-extrinsisch. Es gibt den Korrumpierungseffekt, den kennen viele mittlerweile schon, auch im allgemeinen Sprachgebrauch findet man das häufiger. Das bedeutet, dass die intrinsische Motivation, dadurch, dass sie eine externe Belohnung erhält, nicht mehr so stark ist, wie sie wäre ohne die extrinsische Belohnung. Was heißt es konkret? Mal angenommen, ich helfe einer älteren Dame bei ihren Einkäufen, die Einkäufe die Treppe hochzutragen. Ich mache das, weil es mir Spaß macht, es gibt mir ein gutes Selbstbild auch, also ich bin intrinsisch motiviert, das zu tun. Jetzt gibt mir die Dame für diese Handlung 5 Euro. Wenn ich das Geld jetzt annehme, senkt sich die Belohnung, die ich durch diese intrinsische Motivation erlangt hätte. Ein weiterer Aspekt, der ziemlich interessant ist, eine Idee, die ich gerne mitgeben möchte, in der Psychologie wird auch diskutiert, ob es möglich ist oder inwieweit es möglich ist, intrinsische Motivation zu fördern, vor allem auch durch extrinsische Anreize. Also kann ich, wenn die extrinsische Motivation oft genug getriggert wird, irgendwann mal einfach durch die häufige Exposition der Tätigkeit gegenüber eine intrinsische Motivation triggern. Also beispielsweise, zuallererst habe ich keine Lust, diese Tätigkeit zu machen, mache sie aber, weil ich eben Geld verdienen möchte. Und irgendwann mal werde ich so gut, dass es mir einfach Spaß macht, diese Tätigkeit zu machen, weil ich vielleicht ein Leistungsmotiv habe und sage, boah, heute mache ich es noch besser als gestern. Das ist eine Überlegung, die ich gerne mit euch in Bezug auf intrinsische und extrinsische Motivation gerne teilen wollte. Zurück also zu diesem kleinen Modell. Wir haben Motive, da kommen Anreize, die kann man gestalten und daraus entsteht Motivation. Motivation hat auch immer ein gewisses Ziel. Und hier setzen Theorien und Modelle an. Im Grunde genommen gibt es zwei Arten von Theorien in Bezug auf die Arbeitsmotivation. Einmal die Inhaltstheorien, die beschäftigen sich damit zu gucken, was genau ist es, das zu einer Motivation führt. Und die Prozesstheorien beschäftigen sich mit dem, wie Motivation stattfindet. Was genau passiert da, wenn Motivation agiert? Ich habe euch jeweils eine Theorie mitgebracht, also eine Inhaltstheorie und eine Prozesstheorie. Da gibt es sehr viele. Wenn es interessiert, welche Theorien es noch gibt, empfehle ich die Literatur in der Beschreibung oder eben auch den Kurs, wenn ihr Lust habt. Da werden wir alles detaillierter besprechen. Aber diese zwei, die ich euch rausgepickt habe, sind Theorien, die ihr vielleicht so auch schon mal gehört habt und die interessante Implikation für die Praxis mitbringen, die man sofort auch morgen, je nachdem, wann ihr Lust habt, anwenden kann. Die erste Theorie, die unter die Inhaltstheorien gehört, ist die Bedürfnispyramide nach Maslow. Und ja, sie steht in der Kritik. Die Kritik ist unter anderem, dass die Bedürfnisse eigentlich für so ein Modell universell gelten müssten, ne, so wie es da so aufgebaut ist, ist aber nicht so die Empirie wird auch bemängelt, dass die Klassen nicht empirisch wissenschaftlich fundiert sind, dass die Klassen sich überlappen, dass man irgendwie ein Stadium erstmal durcharbeiten muss, bis man zum nächsten kommt. Solche Dinge, klar, geschenkt ist so, okay. Aber nichtsdestotrotz, diese Auflistung von Bedürfnissen, wie auch immer sie in welcher Form bei den Menschen wirken, geben uns eine Handlungsoption für die Praxis. Eine Möglichkeit, Rahmenbedingungen zu schaffen, die diese Bedürfnisse die Wahrscheinlichkeit der Bedürfniserfüllung erhöhen können. Und da habe ich euch was mitgebracht, ein paar Maßnahmen, die ich von der Frau Kaufeld habe. Die Literatur findet ihr in der Beschreibung. Sie hat da auf Seite 188, damit ihr es schneller findet, eine Übersichtstabelle erstellt mit den Bedürfnisklassen und den möglichen Maßnahmen in der Praxis. So. Nochmal kurz zur Erinnerung, was sind denn die Bedürfnisklassen? Also es gibt die physiologischen Bedürfnisse, die Sicherheitsbedürfnisse, die sozialen Bedürfnisse, Individualbedürfnisse und die Selbstverwirklichung. Diese Bedürfnisse kommen eigentlich aus einem anderen Bereich und waren ursprünglich nicht für den Arbeits- und Organisationsbereich gedacht. Aber wir können ja an dieser Stelle überlegen, drückt gerne auch auf Pause, das ist sehr spaßig, wenn man das mal macht. Ich habe es selber mal gemacht. Erstmal überlegen, wo könnten diese Bedürfnisse tatsächlich in der Arbeitswelt stattfinden? Vielleicht ist es auch hilfreich, die Bedürfnispyramide an der Stelle nochmal vor sich zu haben, visuell. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr wieder zurückkommen. Ich sage euch, was die Frau Kaufeld da jetzt an Ideen mitgebracht hat. Und dann könnt ihr mal schauen, wie sie Wirkung finden können in eurem Arbeitsalltag. Also, auf der physiologischen Ebene, geregelte Arbeitszeiten, schreibt sie als allererstes. Das ist etwas, das durch Homeoffice schwieriger ist. Wie können wir sicherstellen, dass tatsächlich ein gewisser Bereich für die Arbeit gedacht ist und ein anderer Bereich eben nicht? Wie schaffen wir eine Trennung? Ideen wären hier Arbeitszeit-Tracking, was übrigens Pflicht ist, so einfach wie möglich zu machen. Das kann beispielsweise in Form von bestimmter Software stattfinden. In meinem Team, das darf ich mal an der Stelle verraten, es gibt aber noch viele andere, nutzen wir Krokodo, um eine gute Übersicht zu haben und vor allem auch die Teammitglieder zu schützen, nicht so viel zu machen, weil wir sehr viel remote arbeiten und da vermischt sich das Ganze. Ich glaube, ihr wisst ja, was ich meine. Und das ist ein Unternehmen, das in Deutschland auch angesiedelt ist, wegen Datenschutz etc. Aber wie gesagt, es gibt noch viele andere. Ich wollte euch nur so einen Orientierungspunkt geben, nachdem ihr googeln könnt und von da an vielleicht auch andere Sachen nutzen könnt. Falls ihr schon in einem Unternehmen seid, habt ihr bereits, gehe ich mal davon aus, eine andere Art und Weise, diese Arbeitszeiten zu tracken. Aber sicherzustellen, dass es da eine geregelte Arbeitszeit gibt, hilft den Mitarbeitenden, vielleicht auch der Führungskraft, die physiologischen Bedürfnisse zu befriedigen. Dazu zählen auch Pausen. Also ja, Pausen ist doch klar, Pausen müssen eingehalten werden. Erholung, man braucht doch Erholung. Ja, aber wie sieht es in der Praxis aus? Wie viele Pausen macht man täglich? Wie viele Pausen macht man, wenn es mal stressig ist? Ist eine Pause legitimiert oder wird es als etwa als eine Schwäche angesehen? Vielleicht ist es offiziell verkündet, dass man Pause machen soll, aber so zwischen den Zeilen macht keiner Pausen, weil es sozial nicht adäquat wäre. Man sieht ja, wie viel die anderen arbeiten. Man traut sich vielleicht auch nicht. Also da auch für eine gewisse Legitimation sorgen und sagen so, Pausen sind Pflicht. Auch vielleicht zu bestrafen, das ist ein hartes Wort, aber dass man darauf aufmerksam macht, das geht so nicht. Ja, dass keine Pausen eingehalten werden, nachdrücklich, dass man vielleicht auch gerade dann zu einem Mitarbeitergespräch geladen wird, weil man die Pausen nicht eingehalten hat. Ja, also ich rede jetzt nicht von gesetzlich vorgegebenen Pausen, das ist ja klar, aber da gibt es ja eine Pflicht seitens des Unternehmens, aber auch so zwischendurch Pausen, die gemacht werden können. So. Verpflegungsmöglichkeiten. Gibt es ein kostenloses Angebot? Muss dafür gezahlt werden? Das sind feine Nuancen, die berücksichtigt werden können, die eine Auswirkung haben können, ob tatsächlich eine Bedürfniserfüllung stattfindet. Was ist, wenn eine Person kein Geld ausgeben möchte? Aber da gibt es nur bezahltes Essen in der Kantine. Oder kann sich das Unternehmen auch erlauben oder kann eine Abteilung sich erlauben, kostenlose Verpflegung zu ermöglichen? Und ich will jetzt nicht in die ganze Thematik reingehen, wie gesund das Ganze sein kann oder eben nicht. Die zweite Ebene, die Sicherheitsbedürfnisse, können zum einen natürlich durch eine sichere Arbeitsumgebung und sicheren Arbeitsplatz gewährleistet werden. Da hat man vor Augen so den Handwerker, der natürlich die ganzen Schutzmaterialien hat und die Schutzvorrichtungen hat, damit er sich nicht wehtut. Aber das gilt auch für die Büroarbeit. Dazu zählt Lärm, Hitze. Es gibt Regelungen, die man berücksichtigen muss dabei und Richtlinien, die man einhalten muss. Da könnte man die Open Space Konzepte auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Vielleicht ist es doch nicht so gut, dass permanent irgendwie so eine Art von Grund, in Anführungszeichen Lärm, im Hintergrund ist. Regelmäßige Entlohnung. Etwas, das zum Glück bei mir noch nie der Fall war, aber ich gehört habe, es gibt Arbeitgeber, da ist die Entlohnung manchmal nicht am selben Tag da. Also finanzieller Natur jetzt. Aber das gilt auch für andere Soft-Entlohnung, sage ich jetzt mal, sowas wie Feedback, Anerkennung. Wie oft gebe ich das? Das kann auch eine gewisse Art von Sicherheit geben, auch eine Sicherheit am Arbeitsplatz geben. Wenn ich weiß, okay, ich bin da irgendwie in Beachtung von den Personen, die entscheiden, ob ich vielleicht meinen Vertrag verlängert bekomme oder nicht. Und ich weiß, ich bin da auf der richtigen Spur, ich habe ein gutes Feedback bekommen und ich weiß auch, woran ich arbeiten muss, damit ich meine Situation noch sicherer für mich selber gestalten kann. Soziale Bedürfnisse, also die dritte Ebene, die kann man natürlich mit Teamarbeit, Gruppenarbeit, mit Besprechungen, Meetings fördern oder eben auch mit Betriebsausflügen, Teamentwicklungstagen, die man speziell einsetzt. Das ist etwas, das wir auch gerne machen in unserem Team, gerade weil wir sehr viel remote arbeiten. Wir haben von Anfang an uns überlegt, wie können wir diesen direkten Kontakt weiter beherzigen, um diese sozialen Bedürfnisse, also die Befriedigung der sozialen Bedürfnisse zu ermöglichen. Und so haben wir ein festes Ritual, das im Quartal einmal so einen Teamentwicklungstag mit Betriebsausflügen ermöglicht. Und dann stellt sich auch die Frage, wie strukturiert man das? Wie macht man das? Ne? Individuell, also die Individualbedürfnisse können natürlich, ich habe es beim Sicherheitsbedürfnis schon gesagt und ihr merkt, das ist ja fließend, kann durch Feedback geschehen. Es können aber auch Karrieremöglichkeiten angeboten werden, dass man sich entwickeln kann, dass die Person die Möglichkeit hat, nochmal aufzusteigen, Verantwortung zu übernehmen. Oder vielleicht auch andere Aufgaben zu übernehmen. Job Enrichment, Job Enlargement sind also zwei Stichworte. Statussymbole, ganz klassisch, der Dienstwagen, kann diese Individualbedürfnisse auch befriedigen. Die Bürogröße, Ausstattung, ist ja klar. Ne? Also das sind so die Dinge, die eher auf individueller Ebene stattfinden können. Und Selbstverwirklichung, klar, Autonomie, Selbstbestimmung. Die Möglichkeit geben, ein Projekt selber zu gestalten, verantwortlich dafür zu sein. Vielleicht auch einfach nur die Arbeit mit zu beeinflussen. Die Ideen werden eingebunden. Aber man könnte das jetzt so praktisch an dem sehen, was ich ganz am Anfang gesagt habe mit dem Online-Kurs. Uns ist es auch ein Anliegen, dass ihr mitgestalten könnt an dem, was wir hier irgendwie versuchen, gemeinsam zu erarbeiten. Dass ihr was einbringen könnt. Und das wirkt sich auch auf die Selbstverwirklichung aus. Außerdem, ich finde es einfach cool. So, Weiterbildung. Sachen, die viele Systemiker ja machen, ne? Eine systemische Weiterbildung. Und dann noch eine und noch eine. Also sich noch weiter irgendwie zu finden, selbst zu verwirklichen, kann man anbieten. Personalentwicklungsmaßnahmen sind dann ein Stichwort. Das sind die Maßnahmen, die ja getan werden können, um eben die Bedürfnisse nach Maslow im Arbeitskontext zu befriedigen und auch eine Idee des Fokus oder der Foki zu ermöglichen, für einen selber zu gucken, wie sollte eigentlich meine Arbeitsstelle aussehen. Es gibt ein relativ neues Konzept des Job Craftings, das genau diesen Aspekt mit aufnimmt. Also wie kann ich selber als Arbeitnehmer, als Selbstständiger sowieso, das ist ja klar, aber als Arbeitgeber meine Arbeit designen. Und ich will an dieser Stelle nochmal erwähnen, was eine Kenntnis aus der Forschung ist. Eine hohe Arbeitsmotivation dient nicht nur dem Arbeitnehmer. Klar, wir betrachten es ein bisschen jetzt aus der Arbeitgeberseite von der Führungskraft. Wir dürfen nicht vergessen, es hat auch Auswirkungen auf den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin. Arbeitsmotivation, eine Erhöhung der Arbeitsmotivation sorgt auch für eine höhere Arbeitszufriedenheit. Mit einer höheren Arbeitszufriedenheit gehen sowieso noch viele andere interessante Aspekte einher, aber das würde den Rahmen dieses Podcasts jetzt sprengen. Wir bleiben mal bei der Arbeitsmotivation. Aber merken kann man sich, ja, man kann selber auch was tun. Und wenn nicht, kann man ja auch mal fragen. Ne? Je nachdem, wo man arbeitet, ist es einfacher, verstehe ich. Aber jetzt kann man auch ein Konzept entwickeln und das auch besser legitimieren und rechtfertigen, wieso man Wünsche hat. Aufgrund der Kritik, die an Inhaltstheorien geäußert wird, hat man sich irgendwann mal überlegt, in der Psychologie, ja, da muss es ja was anderes geben, aber was? Und die Ideen, die kamen, waren alle prozessbezogen. Eine Prozesstheorie möchte ich gerne vorstellen, das ist die Zielsetzungstheorie von Locke, ist schon häufiger weiterentwickelt worden. Ich zeige euch eine Version davon. Ihr werdet sicherlich, wenn ihr danach googelt, noch andere Versionen finden, aber sie geht davon aus, dass die Ziele eine ganz besondere Wirkung haben auf die Art und Weise, wie Motivation sich entfaltet. Und die Grundidee ist, wir haben ein Ziel, das im besten Fall smart ist, also spezifisch, messbar, attraktiv. Ich ergänze noch ein A, anspruchsvoll. Das ist ein wichtiger Aspekt für die Motivation. Können wir gleich nochmal auch näher beleuchten, vor allem in Bezug auf kleine Schritte, 100% Realismus etc. pp. Können wir gleich machen. Das R steht für Realismus und T für Terminierbarkeit. So, diese Ziele, das ist ja eigentlich schon gegeben bei den Systemikern, also das ist doch genau das, was wir machen. Wenn wir den Auftrag abgeholt haben, da genau gucken, wo soll die Reise hingehen, ist doch klar, das ist geschenkt. Die Frage ist, was bewirkt es denn? Diese Ziele, wenn sie so formuliert sind, deswegen ist unsere Arbeit auch so wichtig an der Stelle, wirken sich auf die Mechanismen aus, in dem Individuum, also Strategien, Anstrengungen, die Richtung, die Ausdauer. Ja, da kommt es wieder ins Spiel, was wir ganz am Anfang hatten. Ja, diese Kernmerkmale menschlichen Verhaltens. Richtung, Intensität, Ausdauer. Und das wirkt sich auf die Leistung aus, wird aber moderiert. Ja, für diejenigen, die jetzt nicht in der wissenschaftlichen Welt so stark vertreten sind oder die es einfach nicht juckt, weil es auch sehr langweilig ist manchmal. Moderatoren sind Variablen, also Einflussgrößen, die einen bestimmten Effekt verstärken können oder abschwächen können. Also nicht ganz wegnehmen oder so, sondern einfach nur verstärken oder abschwächen können. Und diese Moderatoren sind hier Zielbindung, also wie committed bin ich dem Ziel gegenüber, Feedback, das ich erhalte, ob es jetzt von einer Person ist oder von der Tätigkeit, Aufgabenkomplexität und die Selbstwirksamkeit. Aber wieder ein Begriff, den wir in der systemischen Welt so häufig hören. Na, also allein schon durch unsere tagtägliche Arbeit bewirken wir einiges in dieser Zielsetzungstheorie, das förderlich ist für Leistung. Und diese Moderatoren, Zielbindung, Feedback, Aufgabenkomplexität, Selbstwirksamkeit und Partizipation, habe ich vergessen, Entschuldigung, die wirken sich einmal auf die Beziehung zwischen Ziel und Mechanismus und zwischen Mechanismus und Leistung aus. So, wenn diese Leistung gezeigt wird und bewertet wird und man hat eine gewisse Art der Überprüfung, ob die Leistung gut ist oder nicht, kann sich eine Zufriedenheit einstellen. Diese Zufriedenheit ist eine Belohnung für das Individuum, was dafür Sorge tragen kann, dass die Bereitschaft, neue Herausforderungen anzunehmen, steigt. Und diese Bereitschaft erhöht wiederum oder hat Einfluss auf Moderatoren und dementsprechend auf den gesamten Prozess. Also es ist so ein bisschen so ein kleines, also ein Feedback-Loop. Und klar ist natürlich, wenn es in die eine Richtung geht, kann es auch in die andere Richtung gehen. Und jetzt stellt sich die Frage, was machen wir damit? Und hier möchte ich ein paar Ideen anbieten, die man berücksichtigen kann. Zuallererst, was auch die Innertheorien anbelangt, was sind denn die Motive? Kenne ich die Motive meines Gegenübers? Egal, ob es ein Klient ist oder eine Klientin oder mein Teammitglied, Kollege, Kollegin. Was bewegt diese Menschen? Es gibt Motive, wie beispielsweise das Machtmotiv. Das wird man so nicht erfahren, denn es hat eine negative Konnotation. Wer sagt schon gerne, dass er machtorientiert ist? Da macht es Sinn, vielleicht auch mit Arbeitshypothesen zu arbeiten und zu gucken, zeigt sich ein Verhalten, das eher der Macht orientiert ist, dem Machterwerb orientiert ist und so weiter. Ne? Aber auch anders, die Bedürfnisse herausfinden. Also, was bewegt diese Person in dem Moment, in dieser Situation? Was steckt hinter dem Wunsch meines Mitarbeiters, wenn ich das herausgefunden habe, oder der Führungskraft oder des Klienten, der Klientin? Dann, welche Ziele werden vereinbart? Wie konkret sind sie? Aus der Psychologie gibt es jetzt dieses Statement, dass schwierige und herausfordernde Ziele zu besseren Leistungen führen. Also oder besser zur Leistung führen als mittlere oder leicht zu erreichende Ziele. Außerdem, wenn die Ziele herausfordernd sind und, das ist wichtig, und präzise, spezifisch sind, führen sie auch zu besseren Leistungen als eben allgemeine, vage Ziele oder die, die 100% realistisch sind. Dann kann man sich jetzt überlegen, in unserer Arbeit, wann macht das Sinn, die Schritte so klein zu machen, dass sie 100% realistisch sind, und wie können sie im Einklang sein mit Schritten oder Zielen, Teilzielen, die keinen 100%igen Realismus haben, die herausfordernd sind, die anspruchsvoll sind, die eine Chance des Scheiterns ja noch mit dabei haben, weil da vielleicht nochmal eine Zusatzmotivation entstehen kann. Also da mal gucken, damit ein bisschen vielleicht auch zu spielen. Vorsichtig natürlich, ist ja klar, aber da mal noch ein bisschen mehr Handlungsoptionen haben, Handlungsspielraum zu haben, wäre eine Idee, die man mitnehmen kann. Auch Feedback, diese Entlohnung und vielleicht auch Bewertung, die davor einhergeht, der Leistung. Wie wird sie gestaltet? Wie kommuniziert eine Person zu anderen, wenn es um die Bewertung oder die Rückmeldung bezüglich einer Leistung geht? Ob es die Führungskraft bezüglich eines Mitarbeiters ist oder eben ein Kollege gegenüber einem anderen Kollegen? Wie kann ich Belohnung an Motive anpassen, ist ein weiterer Punkt. Und zwar nicht nur einfach so einmal und dann passt es schon, sondern immer mal wieder. Wie bleibe ich bei meinen Leuten dran? Bei meinen Klienten, bei meinen Klientinnen, bei meinen Mitarbeitern, bei meinem Chef vielleicht auch. Das ist ein Punkt. Und, aber das ist jetzt auch so etwas, das ist das Grundziel unserer systemischen Arbeit, Selbstwirksamkeit. Wie schaffe ich es, Selbstwirksamkeit zu fördern? Wie schaffe ich vielleicht auch Rahmenbedingungen zu schaffen, die Selbstwirksamkeit ermöglichen, Autonomie ermöglichen? Wichtig an der Stelle ist natürlich, das sind nur einige Aspekte, die immer mal wieder kritisch überprüft werden müssen. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass diese praktischen Tipps, auch ein paar Erfahrungen aus meinem Team beziehungsweise die Empfehlungen, die in der Literatur zu finden sind, einen weiteren Blick eröffnen können, um eure Handlungsmöglichkeiten zu erweitern und einfach mal auch noch mehr dabei zu haben, das in Gesprächen berücksichtigt werden kann. Was haben wir heute besprochen in dieser Folge? Wir haben uns angeschaut, was Arbeitsmotivation ist. Wir haben uns auch angeschaut, was Motivation für Funktionen hat. Dass Motivation einmal auf die Richtung abzielt, die Intensität und die Ausdauer. Und daraus abgeleitet verschiedene Theorien auch entwickelt werden. Bedürfnisse und Ziele bedingen Motivation. Sie sind förderlich für die Entwicklung von Motivation. Gleichzeitig darf man nicht unterschätzen, welche Motive es gibt, denn diese Motive sind eine Bereitschaft, gewisses Verhalten überhaupt zu zeigen. Und Diese Bereitschaft ist abhängig von Umweltfaktoren. Umweltfaktoren können diverse Anreize sein, die wir selber gestalten können. Dies kann in Form der Maßnahmen geschehen, die wir in Bezug auf die Bedürfnispyramide ja diskutiert haben. Wie muss der Arbeitsplatz gestaltet sein? Wie sind die Arbeitszeiten? Wie ist die Arbeitsumgebung? Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Und so weiter und so fort. Wichtig an der Stelle ist, diese Anreize müssen auch als Anreize wahrgenommen werden. Denn wenn eine Person eine andere Wahrnehmung der Situation hat oder des Anreizes hat und oder das auch anders bewertet, hat es eventuell nicht den gewünschten Effekt der Motivierung. Deswegen, aber auch aus vielen anderen Gründen, ist es wichtig, immer in Kontakt zu bleiben und die Bedürfnisse und Motive zu erfragen. Gleichzeitig wissen wir auch, dass man Ziele erfragen soll, sie spezifisch machen soll. Und diese Ziele dürfen gerne auch mal ein bisschen herausfordernd sein, denn das sorgt auch für Motivation. Aber es braucht auch Unterstützung. Es braucht Unterstützung in Form von Feedback, Unterstützung in Form von Förderung von Selbstwirksamkeit etc. pp. Das sind Aspekte, die wir heute besprochen haben. Ich hoffe, das war nützlich für euch, dass ihr euch da ein bisschen was mitnehmen konntet. Und falls es euch gefallen hat, schreibt uns gerne. Aber auch wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt uns das auch gerne. Hilfreich sind immer die Rückmeldungen, die differenziert zeigen, was gut war und was eben nicht gut war. Denn ansonsten bilden wir Hypothesen, was dann gut sein könnte anhand eurer Rückmeldung. Und da können wir einfach nicht sicher gehen, dass es tatsächlich das trifft, was ihr euch wünscht. Deswegen macht es gerne da konkret an der Stelle. Und dann passen wir das an. Denn Grundgedanke dieser Unternehmung ist, dass wir gemeinsam in einer Art Gesellschaft die Inhalte ja austauschen, aber auch kritisch prüfen. Und warum sollte man auch nicht diesen Podcast kritisch prüfen? Ihr merkt, dass an der Stelle ja auch ein gewisses Motiv meinerseits deutlich wird. Also, hinterlasst uns gerne eine Bewertung auch vom Podcast. Ich habe gesehen, dass nach dem Intro da einige jetzt die Sternchen geworfen haben. Hat mir eine Riesenfreude gemacht. Vielen lieben Dank an alle, die das schon gemacht haben. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, ihr sorgt dafür, dass ich mich freue. Seid da aber auch gerne ehrlich. Ich möchte da keine Mitleidssternchen haben, sondern wirklich kritisch geprüft wissen und dann die Möglichkeit haben, das noch besser machen zu können. Okay, das war's. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin zugehört habt und wünsche euch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Macht's gut.